Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Eine höchst umstrittene Planung für die Holocaust-Gedenkstätte in Babi Yar, ein digitales Festival zu kolonialen Strukturen und der Boom italienischer TV-Serien. Darum geht es in dieser Fazit-Ausgabe. Aber auch um die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Gestern meldete sich Bruce Springsteen aus einer Radioshow. Während diese Sendung läuft, sagte er, steht das Land in Flammen und es herrscht Chaos.
As of today, our black citizens continue to be killed unnecessarily by our police on the streets of America. And as of this broadcast, the country was on fire and in chaos.
Und über ein Musikalbum der Stunde werden wir gleich sprechen, das nämlich von Run the Jewels vor wenigen Tagen erschienen, als ob es geschrieben worden sei für die aktuelle Situation in den USA. Walking in the Snow ist einer von vielen Songs auf diesem Album, die den Nerv der Zeit treffen. I Can Breathe klingt gerade so, als ob dieser Song für den Tod an George Floyd, aber auch die aktuelle Corona-Pandemie geschrieben worden sei. Walking in the Snow aus dem neuen Album von Run the Jewels, hinter dem die beiden US-Rapper Killer Mike und LP stecken. Und dieses Album, das wird von vielen Protestlern, von vielen Künstlern und auch von der Kritik momentan als Album der Stunde gefeiert. Der Musikkritiker Jens Balzer ist im Studio. Was ist da dran?
Ich finde, es ist wirklich das Album der Stunde, wahrscheinlich der wichtigste musikalische Kommentar zur Situation. Das wirkt, Sie haben schon gesagt, an manchen Stellen so, als wäre es gerade in den letzten Tagen aufgenommen worden, ne? Also nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis und während der Proteste, die dieser Tod ausgelöst hat. In dem Stück Walking in the Snow, das wir eben gehört haben, heißt es, ich sag's vielleicht nochmal auf Deutsch, ihr schaut stumpf dabei zu, wenn die Cops jemanden wie mich ersticken, bis mir die Stimme bricht und ich nur noch flüstern kann, ich kriege keine Luft, I can't breathe. Das ist ja der Slogan der aktuellen Proteste, weil es einige von den letzten Worten waren, die George Floyd für seinen Tod noch gesagt hat. Tatsächlich wurde dieses Stück aber lange vorher produziert und dieses I Can't Breathe bezieht sich auf ein anderes Opfer des Rassismus, Eric Garner, der 2014 unter ähnlichen Umständen bei einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen ist und kurz vor seinem Tod dasselbe geflüstert hat. Also das ist kein Schnellschuss hier, das ist ein Album, das von Polizeigewalt und Rassismus handelt und das auf tragische Weise, aber dann auch irgendwie auf sehr gute Weise zur rechten Zeit gekommen ist gerade.
Vor wenigen Tagen erschienen.
Ja, am Mittwoch extra noch vorgezogen.
Nun waren die Run the Jewels ja nicht von vornherein ein politisches Duo. Die haben jetzt das vierte Album rausgebracht. Mhm. Das dritte war, glaube ich, auch politisch, aber das war nicht immer so, ne?
Nein, als die gegründet wurden 2013, pflegten die beiden Mitglieder, Killer Mike und LP, eher so ein ewig pubertierenden Jungshumor. Es ging viel um den richtigen Drogengebrauch, irgendwie so psychedelische Kifferei und auch viele so Schwanzwitze über andere Rapper waren da mit dabei. Eigentlich erstaunlich, weil die, als sie damit anfingen, schon relativ alt waren, also mittlerweile sind die Mitte 40. Einer von den beiden, Killer Mike, hat sich aber daneben schon länger politisch engagiert, unter anderem bei den Vorwahlen 2016 als Unterstützer von Bernie Sanders und als jemand, der konsequent versucht, schwarze Jugendliche für politische Inhalte zu interessieren und zum Wählen zu bringen. Damals auch schon mit dem YouTube-Format und seit dem letzten Jahr mit einer eigenen Netflix-Serie. Trigger Warning from Killer Mike heißt die. Das dritte Album von denen, Sie haben es gerade schon gesagt, Ende 2016, hatte dann auch schon eine politische Note. Das fing quasi auch sehr schnell produziert die depressive Stimmung direkt nach der Wahl von Donald Trump auf und wollte dann Mut dazu machen, trotzdem nicht aufzugeben.
Also so ein hoffnungsvoller Aufruf zum politischen Engagement. Und dieses Album jetzt eben auch explizit politisch. Und damit steht es ja auch in der längeren Tradition des politischen Soul und Hip-Hop.
Janne stellt sich da auch tatsächlich ganz bewusst rein, auch mit vielen Samples und Referenzen auf die afroamerikanische Musikgeschichte. Zum Beispiel mit einem Sample der großen aktivistischen Soul-Sängerin Mavis Staples. Das kann man in dem Song Pulling the Pin hören. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. The mission is spiritual. A murderous miracle that was in here to just punish the terror.
Static in my mind. Like sanity on borrowed time. Like right and wrong can't be defined. There's a blade in my heart and a pen is in their palm. There's a grenade. There's a grenade. A grenade.
A grenade.
Ja, Pulling the Pin, am Ende Mavis Staples. Vorher rappt LP, einer von den beiden unter anderem, ich sag's mal auf Deutsch, es fühlt sich an, als ob das Universum uns vergessen hat, als ob sich derselbe Moment in der Geschichte immer wiederholt und uns verfolgt wie ein Gespenst. Das ist ja das Gefühl, das viele gerade haben, dass es einfach nicht zu Ende geht mit diesem elenden Rassismus, dass sich alles wieder von vorne wiederholt. Und dann singt Mavis Staples eben, ich habe eine Granate in meinem Herzen und sie haben den Auslöser gezogen. Und das heißt dann metaphorisch gesprochen, explodiert alles, was sich daran aufgestaut hat in ihrem Herzen. Also die ganze Wut, die Trauer, die Verzweiflung, der Zorn.
Und das Ganze, vielleicht mal ein Wort zur Musik, ist ja auch so ein fetter Sound, so ein melodiöser Rap teilweise auch, oder?
Ja, das schließt aber auch an sagen wir mal, klassische Rap-Crews aus den 80er Jahren, also an Public Enemy oder an NWA, späten 80ern, frühen 90er Jahren, an Boogie Down Productions, also auch an Rap-Crews, die damals schon explizit politisch gegen Rassismus angerappt haben. Und die auch ganz deutlich sich auf die afroamerikanische Geschichte bezogen haben, irgendwie mit vielen Samples. Das ist hier auch der Fall. Und es gibt auch tatsächlich einige überraschende Gäste. Zum Beispiel Pharrell Williams ist mit dabei. Den kennt das breitere Publikum vielleicht noch irgendwie als Sänger von Happy. Der ist gemeinsam mit Zach LaRoche von der weißen Crossover-Band Rage Against the Machine zu hören. In einem Stück namens Just mit einem Dollarzeichen als S, das davon handelt, dass die Sklaverei angeblich abgeschafft ist in den USA, aber die Porträts der Sklavenhalter immer noch auf den Dollarscheinen zu sehen sind. Also es geht hier, wie auch in anderen Stücken, denn auch darum, dass Weiße und Schwarze gemeinsam gegen den Rassismus aufbegehren und darum, wie man als Weißer zu einer antirassistischen Position kommt, die dann ihrerseits nicht paternalistisch ist oder wohlfeil. Also die Frage ist, wie sieht echte Solidarität aus? Und das ist ja eine Frage, die in den letzten Tagen in den USA viel diskutiert worden ist und die übrigens auch jeden angeht, der sich über diese Musik äußert, also mich eingeschlossen als weißen Kritiker. Aber wie Run the Jewels, ihrerseits ja ein Schwarzer und ein weißer Rapper, also The Yankee and The Brave, wie sie sich selber dann nennen, wie die beiden das aufgreifen, das trägt sicher auch zu der politischen Durchschlagskraft bei, die dieses Album sofort entwickelt hat.
Welche Rolle spielt denn Pop, spielt Hip-Hop momentan bei diesen Protesten? Ist das so, wie es früher mal war, dass da wirklich Musiker einen großen Einfluss haben?
Na, ich sag mal, ich habe es ja eben schon angedeutet, dieser Bezug auf diese klassischen Rap-Crews, politischen Rap-Crews ist sehr wichtig. Also Hip-Hop spielt jetzt tatsächlich auch mit diesem Album wieder eine Rolle, wie er eigentlich seit den späten 80er, frühen 90er Jahren nicht mehr gespielt hat, seit zum Beispiel Public Enemy oder Boogie Down Productions, auf die sich Run the Jewels ausdrücklich beziehen. Also Hip-Hop als CNN der Schwarzen, als Black CNN, wie Chuck D von Public Enemy das mal genannt hat. Das ist das eine. Man merkt aber im Umfeld dieser ganzen Proteste auch, dass die Öffentlichkeit heute wesentlich empfindlicher reagiert, wenn politischer Kommentar oder auch eine Solidaritätsbekundung eben paternalistisch erscheint. Also zum Beispiel bei Madonna war das vor einer Woche so, als sie dann schnell ein Video für George Floyd irgendwie rausbrachte und dem sie den Rassismus einfach wegtanzen wollte. Oder bei dem, mein Lieblingsfall, bei dem DJ David Guetta, der dann Martin Luther King's I Have a Dream so als Sample in eins seiner billigen Techno-Stücke baute, da ist dann ganz klar, das sind Black Squares, das sind Heuchler. Sowas geht heute nicht mehr. Heute geht es um authentische, glaubhafte Positionen. Eben darum, ich glaube, weil es gerade in der Reflexion auf solche Fragen so stark ist, ist dieses Album von Run the Jewels so groß und so schnell so wirkmächtig geworden.
Der Musikjournalist Jens Balzer über das Hip-Hop-Duo Run the Jewels und den Protest an der Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Und dieser gewaltsame Tod von George Floyd und seine Folgen beschäftigt auch einige Teilnehmer jenes Festivals, das seinen Fokus eigentlich eher von der westlichen Welt weglenkt Richtung Süden. Es heißt Latitude, veranstaltet vom Goethe-Institut im Netz. Und es ist der Versuch eines Austauschs. Austausch mit Intellektuellen und Kulturschaffenden, deren Stimmen hierzulande zu selten gehört werden, wenn es um das Thema koloniale Strukturen geht. Also wirtschaftliche Ungleichheit, Umgang mit Kulturgut, Rassismus, Identität und Erinnerung. Mein Kollege Wladimir Balzer war per Livestream mit dabei.
Die Verbindung steht. Es kann losgehen. Ein Experiment.
Hallo zusammen. Eigentlich wären wir jetzt alle gemeinsam in Berlin. Und jetzt sind wir hier.
Moderatorin Prasanna Oman begrüßt Menschen aus aller Welt, vor allem aus Ländern, die sonst wenig im Fokus stehen. Kenia, Bahrain, Guatemala, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mosambik. Regionen, die bei diesem Festival als globaler Süden bezeichnet werden, um veraltete Begriffe wie Entwicklungsländer zu vermeiden. Überhaupt sind diese digitalen Begegnungen dazu gedacht, neue Perspektiven einzunehmen, entlang der Breitengrade, Latitude eben. Die aus Indien stammende und in Deutschland lehrende Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan sitzt unter mittelmäßigen Lichtverhältnissen vor dem Laptop und spricht in die Kamera. Und wie fast alle natürlich vor einem Bücherregal. Wir können sie sehen, wir können sie hören, aber kommunizieren geht nur über einen wenig genutzten Chat. Es ist das Bild, das in Pandemiezeiten überall zu sehen ist. Menschen in Kästchen versuchen, miteinander zu reden. Nikita Dhawan sagt aber etwas Zentrales. Der Westen brauche eine neue Ethik des Zuhörens. Nur weil ein Vertreter des globalen Südens spricht, heißt es noch lange nicht, dass er gehört wird.
Because there are people from the global South, they are speaking, that they are automatically being listened to. And I think we need to nurture another politics of listening and another ethics of listening also.
Sie diskutiert hier gemeinsam mit dem aus dem Senegal stammenden Philosophen Souleymane Bachir Diagne, der gerade in New York lehrt. Ihm geht es, wie so vielen bei diesem Festival, um Augenhöhe. Das meint vor allem, nicht-westliche Stimmen als eigenständig anzuerkennen und sie nicht zu vergleichen oder als Kontrast zum Westen wahrzunehmen. Diagne glaubt daran, dass Kunst Gleichheit herstellen kann.
Art is a great equalizer.
Deutschland ist für ihn, zumindest in der Diskussionskultur zwischen globalem Norden und Süden, führend.
The discussion that has been taking place in Germany showed form of leadership of Germany in this particular situation.
Dieses rein digitale Festival macht auf einfache technische Weise ungehörte Stimmen hörbar und füllt damit Lücken im Diskurs. Der deutsche Journalist Malcolm Ohanwe hat einen Vater aus Nigeria und stört sich an den sozialen Medien, die weiß dominiert seien. Twitter, TikTok. Schwarze, sagt er, profitieren kaum von dem, was sie kulturell beitragen.
We don't own none of the social media platforms, be it TikTok, Twitter. A lot of cultural movements come from black people, but they don't benefit off of it.
Das betreffe auch Sprache. Maßstabsetzen sei das weiße Englisch aus Europa oder von der Ostküste Amerikas.
So the language is specifically made for white bodies.
Zwischen den Diskussionsrunden treten immer wieder Künstler auf, wie etwa Eric Von Key aus Kigali, Ruanda.
Marginalized in childhood, I grew up on the edge. Had to move like parkour when I got pushed to the ledge.
Er singt davon, dass er auf ein hartes Leben nur mit innerer Härte reagieren kann und dass er sich nicht unterkriegen lässt. Er, wie so viele, arbeitet immer wieder mit europäischen Institutionen zusammen, was ambivalent ist. Sie liefern Geld und Infrastruktur, aber auch Abhängigkeiten. Davon berichtet Ezra Al-Shafei, Menschenrechtsaktivistin aus Bahrain, die bei diesem Festival ihre Kamera ausgeschaltet hat, weil sie nicht erkannt werden will.
When we would apply for something, oftentimes we are told, you need to find a global north organization.
Wenn wir uns bei westlichen Organisationen um Unterstützung bewerben, dann heißt es oft, ihr braucht Partner aus dem globalen Norden, sonst wird das nichts. Also bitten wir zum Teil irgendeine weiße Person, auch ohne Bezug zum Projekt, ihren Namen unter den Antrag zu setzen. Dann kommt aber das nächste Problem. Diese weiße Person reißt das Projekt an sich, nimmt sich 80% des Budgets und gibt es für Gehälter und Ähnliches aus. Die restlichen 20% für uns bedeuten in der Praxis, dass wir wiederum kostenlos arbeiten, während die Weißen sich mit dem Projekt schmücken. Und so läuft das schon seit Jahrzehnten.
Währenddessen bekommt der senegalesische Philosoph Souleymane Bachir Diagne die Antirassismus-Proteste in New York vor der Haustür mit. Diagne sieht eine Verbindung zwischen der Corona-Pandemie und dem Satz »I can't breathe«. Er spricht von Rassismus und Ungleichheit und erinnert daran, wie ein Polizist seinem Opfer die Luft nimmt, ausgerechnet in einer Pandemie, die unsere Atmungsorgane bedroht. Die Proteste, auch in Europas Hauptstädten, erinnern ihn an eine existenzielle Ungleichheit, in der es um Leben und Tod geht. Denn die Menschen, die von diesem Virus sterben, seien vor allem People of Color.
This cop who killed a man prevented him from breathing at a time when we are under attack by a virus which is attacking our own breathing capacity. Is emblematic of what our time is. The people who are dying from this virus are disproportionately people of color.
Dieses Festival will keine einmalige Angelegenheit sein, sondern die Weiterentwicklung einer Plattform. Die Internetseite bleibt erhalten und soll Knotenpunkt eines Netzwerks werden, um wenig gehörte Stimmen aus dem globalen Süden hörbarer zu machen.
Wladimir Balzer über Latitude, ein digitales Festival zum Thema koloniale Strukturen. Morgen ist der letzte Festivaltag. Auf der Seite des Goethe-Instituts bleiben die Beiträge aber, wie gesagt, noch länger erhalten. Über die Planungen zur Gedenkstätte von Babin Yar haben wir hier bei Fazit vor einigen Wochen schon einmal berichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort 100.000 Menschen, ein Großteil davon Juden, ermordet. Doch eine zentrale Gedenkstätte, die fehlt bis heute an diesem wichtigsten Ort des Holocaust in der Ukraine. Inzwischen gibt es Geldgeber, auch aus Russland, und eine Stiftung, die den höchst umstrittenen Regisseur des DAO-Projektes, nämlich Ilya Krzyżanowski, als künstlerischen Leiter für die neue Gedenkstätte beauftragt hat.
Für mich ist das ein Ort auf der Erde, der damals zur Hölle wurde, ein verfluchter Ort. Und diesen Fluch kann man nur aufheben, indem man die Erinnerung an die Opfer zurückbringt. Das ist möglich, wenn die Besucher diese Menschen fühlen, wenn sie die Geschichte ihrer zerstörten Welt fühlen.
An Kritik an diesem emotionalen Ausstellungskonzept mangelt es nicht. Sie wird sogar immer größer. Mehrere Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Gedenkstätte sind inzwischen ausgestiegen. Und Kai Struve, der osteuropäische Geschichte an der Uni Halle-Wittenberg lehrt, der ist noch im Beirat und jetzt am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie haben den Beirat noch nicht verlassen, aber Sie scheinen auch relativ entsetzt über diese Konzeption zu sein.
Ja, das kann man sagen. Also wir haben das auch sehr kritisch 2 Wochen ungefähr in dem wissenschaftlichen Beirat diskutiert. Also der ersten Sitzung, die nach längerer Zeit wieder stattgefunden hat, und haben auch eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, die deutlich macht, dass wir da auch nicht so glücklich mit sind, mit diesen Entwicklungen der letzten Monate in diesem Projekt. Und wir erwarten, dass ein entwickeltes Konzept für die Ausstellung sowohl im wissenschaftlichen Beirat, aber auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollte und dass es auch einem Evaluationsprozess durch ukrainische und internationale Experten für Museen unterzogen werden sollte.
Was genau ist denn das Problem? Also man hat jetzt schon mehrfach lesen können, das ist emotional. Ja, dann hat Herr Krzyżanowski natürlich sich mit seinem DAO-Projekt auch einen etwas zweifelhaften Ruf erworben. Aber was genau stört denn Sie und andere Mitglieder an dieser Konzeption?
Dieses vorläufige Konzept ist in vieler Hinsicht problematisch aus meiner Sicht. Das ist nicht wirklich adäquat für diesen Ort. Es erweckt so den Eindruck, als wenn es die Besucher irgendwie durch dunkle Räume und labyrinthische Wege führen möchte und sie dann auch mit sozusagen sehr schwierigen ethischen Entscheidungssituationen konfrontieren möchte und sie irgendwie auch mit schwierigen Erfahrungen konfrontieren möchte.
Also so eine Art Erlebnisparcours, ja?
Ja, und dann aber auch sehr mit sehr vielen Elementen von Virtual Reality und Ähnlichem. Also es ist alles auch nicht sehr ausgereift und funktioniert, glaube ich, aus meiner Würde, auch wenn man das irgendwie so machen würde, an vielen Stellen sicherlich nicht funktionieren. Was, glaube ich, auch von allen irgendwie ziemlich entsetzt kommentiert worden ist, dass da auch so Elemente auftauchten, wie man solle bestimmte psychologische Experimente da wie einbauen in die Ausstellung.
Könnte man sagen, dass da so eine Art Reenactment angestrebt wird?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weitreichend, aber ein Begriff, den Krzyżanowski da verwendet, ist der Begriff der Immersion oder des immersiven Theaters. Und für ein Thema das, oder ein Gegenstand, bei dem es um Massenmord geht, ist das ein, finde ich, höchst problematischer Ansatz.
Gibt es denn auch sowas wie eine historisch fundierte Vermittlungsebene? Sowas gehört ja eigentlich auch zu jeder Gedenkstätte dazu.
Ja, das taucht in diesem Konzept aber eigentlich nicht auf. Das ist ein weiteres Problem.
Das heißt, es gibt einen wissenschaftlichen Beirat. Sie haben gerade auch erzählt, Sie wurden nur über die Medien von diesem Konzept informiert. Und Sie haben aber eigentlich gar nicht so viel mitzureden.
Also wir haben sozusagen eine Beratungsfunktion für den historischen Inhalt, aber es gibt sozusagen kein formelles Statut, in dem wir eine Kompetenz darin hätten, über die tatsächliche Ausgestaltung mitzusprechen.
Wie schon bei Krzyżanowskis DAO-Projekt stehen auch bei diesem Projekt offenbar mehrere Oligarchen im Hintergrund als Finanziers. Was sind das für Leute? Warum unterstützen sie das Projekt?
Das ist eigentlich eine private Initiative von Oligarchen mit einem jüdischen Hintergrund aus Russland und aus der Ukraine. Und alle diese Personen kommen aus der Ukraine, haben aber eben zum Teil, das war einigen der Hauptakteure dort, der Michael Friedmann, ihr Geld eigentlich in Russland verdient und finden sich auch in gewissen Abhängigkeiten in Russland. Und das ist natürlich auch ein sozusagen aus ukrainischer Sicht oder vielleicht aus der Sicht von vielen Leuten in der Ukraine ein problematischer Zusammenhang. eben vor dem Hintergrund des fortbestehenden Krieges in der Ostukraine.
Das heißt, das Geld für ein solches Projekt sollte nicht aus Russland kommen oder in Russland verdient worden sein?
Naja, man befürchtet sozusagen manipulative politische Absichten von russischer Seite dorthinter.
Okay, das heißt, es wäre eine andere Geschichtserzählung?
Ja. Diese Befürchtungen sind aber meiner Ansicht nach, und sonst würde ich da auch nicht mitmachen, nicht begründet.
Herr Struve, wie geht es denn jetzt weiter?
Ja, ich glaube, das hat in den letzten Wochen ja eine sehr intensive Diskussion über dieses Projekt gegeben. Vor allen Dingen aber auch einer sehr breiten Initiative von ukrainischen Intellektuellen, die im Grunde den ukrainischen Staat aufgefordert haben, dass der Staat aktiver in diesem Feld der Erinnerung an Babi Yar auftreten müsste. Und ich hoffe, dass da jetzt einiges passiert und dann muss man halt nochmal auch über die inhaltlichen Konzepte weiterreden.
Kai Struve ist Privatdozent für osteuropäische Geschichte an der Uni Halle-Wittenberg und wir sprachen über die Planungen für die Gedenkstätte von Babi Yar. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hat sich alarmiert über die Nachricht geäußert, dass dem iranischen Regisseur Mohammad Rasoulouf die baldige Inhaftierung droht. Der Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale von 2020 sei ein weltbekannter und anerkannter Künstler, erklärte die SPD-Politikerin. Rasoulouf sei 2019 zu einem Jahr Haft und 2 Jahren Berufsverbot verurteilt worden, weil er den Film A Man of Integrity über Ungerechtigkeit und Korruption gedreht habe. Der Haftantritt ist offenbar für den 6. Juni angeordnet. Seine Verurteilung sei ein weiterer Schlag gegen die Presse- und Meinungsfreiheit in Iran, kritisierte Kofler. Der Bund hat eine von den Nationalsozialisten veräußerte Maria Magdalena-Skulptur an die Erben der Vorbesitzer zurückgegeben. Die Rückgabe an die rechtmäßigen Erben sei ein wichtiger Schritt bei der Anerkennung des Leides der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und bei der immerwährenden Aufgabe, den NS-Kunstraub rückhaltlos aufzuklären, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters dazu in Berlin. Bei dem Kunstwerk handelt es sich um eine Standfigur des italienischen Renaissance-Künstlers Andrea della Robbia. Sie ist nun im Besitz der Erben der vom NS-Regime verfolgten Inhaber der früheren Kunsthandlung AS3 in München. Grütters bezeichnete den Fall als gutes Beispiel für die internationale Zusammenarbeit. Die Salzburger Festspiele werden noch bis Ende 2021 von der langjährigen Präsidentin Helga Rabel-Stadler geleitet. Die 72-Jährige habe sich bereit erklärt, ihre eigentlich auslaufende Amtszeit um ein weiteres Jahr zu verlängern. Das berichteten die Salzburger Nachrichten. Rabel-Stadler ist seit 1995 Präsidentin der Festspiele. Das weltgrößte Klassikfestival muss ausgerechnet im 100. Jubiläumsjahr wegen der Corona-Krise abgespeckt stattfinden. Die Festspiele werden um 14 Tage gekürzt. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die in diesem Jahr nicht zur Aufführung kommen, sollen im nächsten Jahr gezeigt werden. Rabel-Stadler sei aufgrund dieser Umstände bereit, das Programm der Festspiele zum Jubiläum bis 2021 zu begleiten. Der britische Rockmusiker Steve Priest ist tot. Der Mitbegründer und Bassist der Glamrock-Band The Sweet starb im Alter von 72 Jahren. Das teilte sein ehemaliger Bandkollege Andy Scott mit. Der Bassist, der am 23. Februar 1948 in London geboren wurde, lebte zuletzt in Los Angeles. In den 70er Jahren hatte die Band Hits wie Ballroom Blitz, Blockbuster und Love is Like Oxygen. Weltberühmt wurde sie außerdem mit extravaganten Bühnenoutfits.
Das Bedürfnis nach körperlicher Ertüchtigung ist uralt und es wird häufig nicht zu Hause, sondern an öffentlichen Orten gestillt, was viele von uns in den vergangenen Wochen der Corona-Krise noch mal ganz besonders bewusst geworden ist. Wer sich wenig bewegt, der wird steif, bekommt Rückenschmerzen und setzt Fett an. Im Gegenzug ist so ein gesunder, wohlgeformter Körper ja auch ein Aushängeschild. Das wiederum war nicht immer so. Körperkultur und Körperoptimierung, die kamen erst im 19. Jahrhundert auf, wie eine Ausstellung in Baden-Baden jetzt zeigt. Matthias Winzen ist Direktor des Museums Ella 8 und am Telefon. Guten Abend, Herr Winzen.
Guten Abend.
LA8, das Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts. Herr Vinzen, das klingt ja so, als ob Sie möglicherweise auch technische Geräte zeigen, die mit Körperkult und Schönheitswahn zusammenhängen.
Ganz genau, denn dieser Übergang, der sich in der Badekultur des 19. Jahrhunderts tut, der spielt genau in einem Überlappungsraum sozusagen der bildenden Kunst und der fortschreitenden Medizintechnik. Also wir zeigen sowohl Gemälde als auch Fitnessgeräte, denn Fitnessgeräte sind nicht von Jane Fonda oder Arnold Schwarzenegger in den 70er Jahren erfunden worden, sondern unter anderem gibt es den Zanderstuhl, den gibt es schon in den 1880er Jahren, den zeigen wir. Also ein Gerät, das im Prinzip genauso funktioniert wie Fitnessgeräte heute im Fitnessclub. Man kann Gewichte einstellen, man kann sich da drauf begeben, Rumpfbewegungen machen, also die Muskulatur stärken. Ein paar Meter weiter liegt die ärztliche Zimmergymnastik von 1872. Wenn man die Übungen dort anguckt, dann fällt einem auf, dass heute auf YouTube-Videos auch kaum andere Übungen einem vorgemacht werden. Als wir die Ausstellung uns vorgenommen haben und geplant haben, da wussten wir gar nicht, in was für eine Aktualität wir reinrutschen mit der Frage nach der Optimierung des menschlichen Körpers im 19. Jahrhundert. Also kurz gesagt, in der Badekultur, das ist eine Schlüsselsituation, kommt es zu dem Übergang des Leibes zum Körper. Also ganz lange lebten wir sozusagen Menschen im Leib. Der Leib war Gott und der Natur schicksalhaft ergeben und plötzlich kommt was Neues auf.
Den kann man bearbeiten, den Leib, ja?
Kann man bearbeiten. Der Bürger erhebt auch Anspruch auf seinen eigenen Körper. Die Leibeigenschaft ist ja nun mal abgeschafft. Und dadurch wird auch der Körper zu einem Projekt.
Und diese Körperoptimierung, diese Schönheitskult, der findet anscheinend, zum Teil zumindest, auch im öffentlichen Raum statt. Ja? Also in Bädern oder ich weiß nicht, wo solche Fitnessgeräte gestanden haben, wie Sie eines gerade beschrieben haben.
Ja, also Badekultur ist natürlich auch eine große Mode im 19. Jahrhundert. Und es ist auch ein Geschäft. Wir zeigen zum Beispiel auch Elektrisierapparate. Das hört sich etwas seltsam an. Elektrisierapparate, an die dann nicht Geräte angeschlossen wurden, sondern Menschen. Zum Beispiel das sogenannte Vier-Zellen-Bad nach Dr. Schnee. Also da geht es nicht um Kokain, sondern darum, Beine und Arme unter Wasser in kleine Wannen zu legen. Und die sind dann ans Stromnetz angeschlossen, sodass tatsächlich der Strom die Nervenbahnen und die Muskulatur vitalisieren soll. Das ist sehr verbreitet im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel gab es so kleine Automaten an Bahnhöfen.
Wer hat sich denn optimiert damals? Also wenn Sie sagen, die Geräte standen teilweise am Bahnhof, wer war das wohl für jedermann?
Manche Sachen, vor allen Dingen in der Gründerzeit und auf 1900 zu, ist es natürlich schon Teil der öffentlichen und Popularkultur. Zunächst mal im frühen 19. Jahrhundert und in der Bäderkultur, die es eben in der Biedermeierzeit zum Beispiel gab, da sind es natürlich die wohlhabenderen Bürger, die sich da pflegen und die auch zum Teil große Beträge ausgeben und auch durchaus dann im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts Heiler, Kurpfuscher und Wunderheiler auch sozusagen ermutigen, ihre Geschäfte zu machen. Zum Beispiel Adolf Just schreibt ein sehr, sehr erfolgreiches Buch unter dem Motto Zurück zur Natur, also kein ganz neues Motto, fordert er also, die Menschen sollten gesunden durch Licht, Luft und Wasser. Er gründet Jungborn, eine Kuranstalt im Harz. Und die zahlenden Gäste, und das zeigen wir auch auf historischen Fotos, also erwachsene Männer spielen nackt Fußball, dann haben die da schon mal Luft und Licht und zahlen da auch ordentlich für, bekommen auch noch ein bisschen kaltes und warmes Wasser übergegossen. Also ein sehr erfolgreiches Modell, natürlich fürs reichere Bürgertum. Mhm. Ein August Engelhardt liest dann die Bücher von Just und gründet den Sonnenorden, der sich ganz der Kokosnuss widmet. Das hört sich an, als wäre es eine Satire, nur ist es sozusagen bitterer Ernst. Diese medizinische Sekte, so muss man das eigentlich sagen, zieht dann nach Deutsch-Neuguinea und ernährt sich ausschließlich von der Kokosnuss, was zur Mangelernährung und auch zum Tod einiger Sektenmitglieder führt. Also diese Zuspitzungen im medizinischen Bereich und auch Glaubensfragen da rein vermischt, sind keineswegs eine Neuigkeit aus heutigen Tagen.
Wie sah denn das Schönheitsideal damals aus? Im Unterschied zu heute, sage ich mal.
Das ist eben die Aktualität des 19. Jahrhunderts. Es gibt, ich würde sagen, im kleineren Kilobereich Unterschiede, aber wir zeigen eben Publikationen, auch aus der Gründerzeit, die die Herren durchaus in Bodybuilding-Posen zeigen. Wir zeigen auch, wie eben das Korsett nicht mehr nur eine Rokoko-Verirrung ist, sondern tatsächlich sich verbreitet. Die bürgerliche Dame trägt Korsett. Wir haben also ein Korsett sozusagen an eine Kostümpuppe drapiert und haben sozusagen als Begleiter der Frau nicht mehr einen Mann daneben gestellt, sondern eine Waage. Also viele Dinge, die uns heute allzu geläufig sind, stammen tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert.
Herr Winzen, heutzutage gibt es ja auch Zweifel an diesem Schönheitskult, den manche so bis zum Exzess betreiben. Wir haben ein Problem mit Magersucht, mit Essverhalten. Liefert denn diese Geschichte des späten 19. Jahrhunderts Aussagen, was das eigentlich auslöst in einer Gesellschaft? Ist es am Ende gut oder mit Vorsicht zu genießen?
Ja, es ist ein sehr ambivalenter Prozess. Einerseits wird auch in der Malerei deutlich, wie sehr emanzipativ das ist, wenn tatsächlich sozusagen das bürgerliche Individuum über den eigenen Körper verfügen darf. Also die Verfügung über sich selber hat natürlich was Emanzipatives, aber auch was sehr Belastendes, weil man ist dann einzeln. Ich kann es vielleicht noch mal gerade daran sagen, dass wir eben seit dieser Zeit, auch heute, tatsächlich in einem Körper leben. Also wenn wir uns jetzt dem Coronavirus gegenübersehen, dann bedroht er nicht unseren Leib, dann könnten wir nämlich zum lieben Gott beten und gelassen sein, sondern der bedroht unseren Körper. Und deshalb können wir uns nicht an den lieben Gott wenden, sondern an die Virologen. Das ist rational, aber das ist auch rational begrenzt, solange es keinen Impfstoff gibt. Also die Sache ist zweischneidig.
Matthias Winzen ist Direktor des LA 8 in Baden-Baden Museum für Kunst und Technik im 19. Jahrhundert und wir sprachen über die Ausstellung Baden in Schönheit, wird morgen eröffnet. Vielen Dank, Herr Winzen.
Vielen Dank.
Italien ist jetzt nicht unbedingt als Produktionsland für super aufregende TV-Serien bekannt, aber da tut sich was und es geht nicht einzig und allein um die Mafia, was ja ein ertragreicher Filmstoff ist. Seit Ende Mai zum Beispiel läuft auf Sky Devils. Es geht um Banker, um schmutzige Börsengeschäfte und moralische Fragen. Eine italienisch-französische Produktion mit internationalen Stars in Nebenrollen. Andere Serien wie The New Pope oder Der Name der Rose sind weitere Beispiele dafür, dass man auf Genrevielfalt setzt, mit dem internationalen Markt im Blick. Jörg Taschmann stellt einige Serien vor.
Der größte Trick des Teufels ist nicht, uns glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht, sondern uns zu schmeicheln, damit wir nicht erkennen, dass wir der Teufel sind.
Die Off-Stimme, die zu Beginn jeder Folge über den Teufel sinniert, gehört dem erfolgreichen Banker Massimo Ruggero, gespielt von Alessandro Borghi, einem italienischen Star, der international durch die Netflix-Serie Suburra bekannt wurde. Die Handlung spielt 2011 in London. Es geht um die Verwicklung einer internationalen Großbank in politische Konflikte wie den Bürgerkrieg in Libyen, zwielichtige Selbstmorde und eine Enthüllungsplattform von anarchistischen Globalisierungsgegnern. Das ist packend inszeniert und durchaus politisch.
Die gefährlichste Waffe unserer Zeit ist die Finanzwirtschaft.
Regie führte der Brite Nick Herron. Die Crew kommt überwiegend aus Italien. In Nebenrollen sieht man internationale Schauspieler wie den US-Amerikaner Patrick Dempsey, die Spanierin Laia Costa oder den Dänen Lars Mikkelsen. Devils vermag es über 10 Folgen lang die Spannung zu halten, dabei die Balance zwischen Bankenthriller und persönlichen Dramen zu wahren. Nicht nur für Massimo stellt sich die Frage nach einer moralischen Verantwortung. Wie weit darf man gehen bei der persönlichen Bereicherung, wenn man damit ganze Staaten wie Griechenland oder Italien an den wirtschaftlichen Abgrund treibt? Devils hat sich erfolgreich in über 160 Länder verkauft. Eine zweite Staffel ist geplant. Derzeit erlebt Italien einen staatlich geförderten Produktionsboom, denn seit der Einführung von Netflix 2015 hat sich viel verschoben. Netflix setzt gerade in Italien erfolgreich auf Eigenproduktionen wie Subura oder Baby und verfügt derzeit über 2 Millionen Abonnenten. Nun mussten sich auch der Pay-TV-Sender Sky Italia, die staatliche RAI und die der Berlusconi-Familie gehörende TV-Gruppe Mediaset der Konkurrenz stellen und neue Allianzen schmieden. So produzierte die RAI zusammen mit dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO Meine geniale Freundin nach dem Bestseller von Elena Ferrante. Seit Mai läuft bei Magenta die 2. Staffel von Meine geniale Freundin, die vor allem daran erinnert, welches rückständige Frauenbild noch in den 60er Jahren herrschte. Die Freundinnen Lenou und Lila sind dabei immer wieder latenter wie offener Gewalt ausgesetzt. Inhaltlich ist diese sehr konventionelle historische Serie überzeugend. Die Ausstattung ist eine Augenweide und auch die vor allem jungen Darsteller überzeugen. Nur formal ist diese Großproduktion bieder und sehr fernsehmäßig inszeniert. Ästhetisch sind Fernsehen und Serien da heute viel weiter, wie auch bei der Mediaset-Produktion Il Processo, die Netflix gekauft hat und international vertreibt.
Angelica Petroni aveva 17 anni.
Eine 17-Jährige wurde auf einer Party der Schickeria ermordet. Die ermittelnde Staatsanwältin findet im Laufe der Untersuchungen heraus, dass sie die leibliche Mutter des Opfers ist, weil sie als 18-Jährige ihre Tochter zur Adoption freigegeben hatte. Wie schon in Devils stehen die Protagonisten vor einem moralischen Dilemma. Was ist erlaubt, wenn es der Wahrheit dient? Und so ist Il Processo trotz einiger Längen beste Serienkost mit vielen Wendungen.
Forza Italia mia.
Was all diese aktuellen Serien vereint, ist die Frage, wie kann sich der Einzelne in einer Gesellschaft voller Korruption, Bürokratie und Gewalt behaupten? So erfährt man sehr viel über Italien, vor allem in der stärksten Serie 1994, dem 3. Teil einer Saga, die mit 1992 und 1993 begann. Beleuchtet wird der Korruptionsskandal Manipoliti, saubere Weste, der ganz Italien erschütterte, in der Folge das alte Parteiensystem durcheinanderwirbelte, die Lega Nord stärkte und Silvio Berlusconi so mächtig machte.
Italia,
1994 beginnt mit der Machtübernahme Silvio Berlusconis. Geschickt werden real existierende Persönlichkeiten wie Berlusconi oder der Staatsanwalt Antonio Di Piero mit fiktiven Figuren gemischt, wie einem aalglatten Werbefachmann, einem Ex-Soldaten, der bei der Lega Nord aufsteigt, oder einer jungen Frau, die unbedingt TV-Karriere machen will. Das ist politisch brillant analysiert, hervorragend gefilmt und optimal besetzt. In der Hauptrolle des windigen Werbefachmanns glänzt Italiens Star Stefano Accorsi. Die erste Staffel der Serie, 1992, hatte 2015 weder bei der RAI noch bei Berlusconis Mediaset eine Chance. Also gingen die Produzenten zu Sky Italia. Das Risiko hat sich nach 3 erfolgreichen Staffeln längst gelohnt und nicht nur Sky hat damit bewiesen, in Italien kann man mehr als nur Mafia-Serien.
Empfehlungen von Jörg Taschmann. Und wir kommen am Ende dieser Fazitausgabe wie immer zur Kulturpresseschau. Und wie so häufig in den vergangenen Wochen geht es auch diesmal zunächst um Corona. Paul Stenner.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es ist ein leichtes, sich frühe Modellrechnungen vorzunehmen, schreibt die FAZ, und zu zeigen, dass damalige Schätzungen von Opferzahlen fast immer weit von heutigen Zahlen entfernt lagen. Daraus seien auch Vorwürfe entstanden, die Politik habe zu sehr den Wissenschaften vertraut. Solche Vorwürfe wiederum beruhten auf einem zu schlichten Verständnis von Wissenschaft. So einfach und übersichtlich wie in der Physik seien aber die pandemischen Problemstellungen nicht. Zitat: Fast immer haben wir es mit komplexen, nichtlinearen Systemen zu tun, hierarchisch organisiert, vielfach in sich rückgekoppelt und in ständigem Wandel begriffen, schreibt die FAZ. Und weiter: Unsicherheit ist in moderner Forschung zentraler Bestandteil wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Daraus ergebe sich ein Kommunikationsauftrag an die Wissenschaftler, deutlich zu machen, wie belastbare Ergebnisse im Angesicht von Unsicherheit entstehen können. Dem Wunsch steht die politische Beobachtung entgegen, dass Menschen in Angst und Unsicherheit nichts mehr hassen als wissenschaftlich begründete, jedoch vage Erkenntnisse. Dann bekommen die Aluhüte Zulauf. Darüber, wie es weitergehen könnte, wenn alle wieder vernünftig sind, spekuliert ein Beitrag in der SZ. Hier werden die vielfachen Versuche aufgelistet, mit digitalen Formaten körperlos die Meetings durchzuführen, die Corona in echt nicht mehr erlaubt. Dazu kämen die Chat-Funktionen von Videospielen. Schreibt die SZ, bei Teenagern haben die Chats auf der virtuellen Insel des Ballerspiels Fortnite die traditionellen sozialen Netzwerke wie Facebook abgelöst. Auf der Game-Streaming-Plattform Twitch finden inzwischen auch Debatten, Interviews und literarische Lesungen statt. Und kurze Zeit trat wirklich das Lagerfeuer in Red Dead Redemption an die Stelle des Konferenzraums. Die SZ gibt sich optimistisch angesichts des neu eroberten digitalen Raums. Es ist an den Menschen, ihn zu nutzen. Aber wir müssen warnen. Im digitalen Raum lauern auch Gefahren. Schon vor Wochen schlug Spiegel Online Alarm, weil viele Fettleibige im Homeoffice noch mehr Kilos zulegen würden. Wahrscheinlich am Lagerfeuer von Red Dead Redemption. Die Taz hat sich dankenswerterweise des Problems angenommen und in der Rubrik Sachkunde eine Phänomenologie der gewölbten Körpermitte, vulgo der Plauze, entwickelt. Gänzlich ohne wissenschaftsimmanente Unsicherheiten listet sie auf den Stressbauch und den Blähbauch, Zitat, beim Draufklopfen klingt er hohl. Dann noch der Bierbauch, gefolgt vom Waschbrettbauch, Zitat, der Porsche unter den Bäuchen. Der vom Waschbärbauch konterkarikiert wird, Zitat, er repräsentiert eine Art intellektuelle Gegenkultur um den allgegenwärtigen Fitnesswahn, in der auch wieder genossen werden darf. Und auch ein Ausflug in die vordigitale Geschichte fehlt nicht. In der frühen Neuzeit schnallte sich der dünne Mann einen Gänsebauch um, ein Wams aus Baumwolle und Pferdehaar, um Wohlstand und Macht darzustellen. Gleich denkt man an Donald Trump, der ja stets im weit offenen Jacket einen gastrischen Bahnbrecher vor sich herschiebt, um Wohlstand und Macht zu... Aber das hatten wir bereits. Der Tagesspiegel berichtet, dass bei der New York Times die Nerven blank liegen, nachdem ein militanter Trump-Anhänger in einem Meinungsbeitrag gefordert hatte, das Militär gegen Demonstranten einzusetzen für eine, wie es hieß, überwältigende Machtdemonstration. In der Redaktion jagte eine Krisensitzung die nächste, ob man diesen Beitrag, der nur die Ansicht des Autors wiedergibt, hätte veröffentlichen dürfen. Das Ende kam bürokratisch, schreibt der Tagesspiegel. Kurze Zeit später distanzierte sich die Zeitung selbst. Der Beitrag entspreche nicht ihren Standards, dessen Veröffentlichung sei das Resultat eines übereilten redaktionellen Prozesses gewesen. Das eigentliche Problem, ob eine Zeitung auch extreme Positionen von einem, wie es heißt, Feind der liberalen Demokratie publizieren sollte, blieb damit ungeklärt.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit in dieser Freitagnacht. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören, schönes Wochenende und gute Nacht.